Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Heute mit der letzten Episode des Jahres 2018, heute mit der letzten Episode des Themenschwerpunkts Digital Leadership, neue gute Führung. Und es gibt einen Gast, der eigentlich den Themenschwerpunkt davor, Hierarchie AD, ganz gut zusammenfasst. Also wir reden jetzt quasi über beide Themenschwerpunkte. Es geht darum, neue Strukturen zu schaffen, die neue gute Führung ermöglichen. Zu Gast ist Conny Detloff, er ist Division Manager bei Otto und er nimmt uns mit in einen Prozess, der aktuell in seiner Division vorangebracht wird. Es ist ein mehrmonatiger Prozess, ein Change-Prozess. Es geht um neue Führung, um neue Führungsrollen. Und zu Conny Detloff muss man eigentlich nicht viel sagen. Er ist eine LinkedIn-Top-Voice geworden in diesem Jahr, im Jahr 2018. Er schreibt grandiose Artikel mit Tiefgang, ein Mann mit Hirn, ein Praktiker, der sehr viel verändert. Und deshalb freue ich mich, dass er die Zeit gefunden hat, mit uns darüber zu reden. Und ja, ich würde sagen, die nächsten 25 Minuten ganz viel Spaß, ganz viele tolle Inspirationen für neue, gute Führung. Und wenn du den Podcast im alten Jahr hörst, sprich noch in 2018, dann wünsche ich dir einen guten Rutsch. Ansonsten wünsche ich dir ein tolles Jahr 2019. Komm gut rein, ganz viel Gesundheit, ganz viel Spaß, ganz viel Freude.
Ja. Und so haben wir so ein bisschen auch die Weihnachtszeit eingeläutet mit eigentlich super Ergebnissen bislang. Und was wir halt gemacht haben, was halt wichtig ist, eines der wichtigsten Ergebnisse vielleicht überhaupt, wir haben Führung komplett neu definiert. Wir haben komplett neue Führungsrollen definiert. Das bedeutet für mich, ich bin ja heute Führungskraft. Meine Rolle, die ich jetzt habe, nämlich Bereichsleiter, die wird es ab dem 1.3. so nicht mehr geben. Das bedeutet natürlich für mich, weil es diese Rolle nicht mehr gibt, muss ich mich auf eine andere mögliche Führungsrolle bewerben und ich werde dann auch auditiert. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass in diesem Auditierungsprozess gesagt wird, nee, Conny, aus irgendwelchen Gründen kannst du nicht mehr bei Otto Führungskraft sein, weil du bestimmte Eigenschaften vielleicht nicht mehr erfüllst. Das besteht. So, und dann... Ja, dann, ich sage ja immer so schön, das ist dann eine Rolle. Ne? Letztendlich, ich als Mensch bleib ja weiterhin bestehen. Also nur weil meine Rolle wegfällt, und das ist auch das, was ich grundsätzlich fühle, aber was ich auch anderen immer sage, die dann Angst haben, wenn man so Rollen umdefiniert oder wenn durch irgendwelche Veränderungsprozesse Rollen wegfallen. Das bedeutet ja nicht automatisch, dass dann auch der Mensch, der diese Rolle bekleidet, wegfällt. Weil in der Regel ist es ja so, dass die Aufgaben, die hinter so einer Rolle lagen, immer noch relevant bleiben, nur vielleicht in einem anderen Kontext. Ja? Mhm. Und dass man als Mensch bestimmte Fähigkeiten mitbringt, um bestimmte Aufgaben gut zu erledigen. Und dann wird man immer weiter gebraucht, nur vielleicht in einem anderen Kontext und dann in einer anderen Rolle. Aber das, und das muss man halt zulassen ein Stück weit auch. Ja, da braucht man halt auch ein bisschen Mut, auch ein bisschen Gelassenheit vielleicht auch, um sich einfach da in diesen Prozess hineinzubegeben. Ne?
Aber einfach, um das noch mal ein bisschen greifen zu können. Also ihr habt festgestellt in den letzten 3 Monaten, 3,5 Monaten, okay, also einen Bereichsleiter braucht man nicht mehr oder wir wollen nicht mehr diesen Titel oder einfach...
Wir haben einfach uns die Frage gestellt, wir sind wirklich von einer sogenannten Ablauforganisation gekommen. Es ist ja so in der Regel in Unternehmen, wenn du in ein Unternehmen reingehst und die Frage stellst, sag mal, wie seid ihr eigentlich organisiert, dann wird ein Organigramm herausgeholt. Dieses Organigramm ist in der Regel immer funktional aufgestellt. Ja. Ne? Also Unternehmen, Einkauf, Service, Vertrieb, Logistik. Dann sagst du, okay, das ist eure primäre Organisationsform. So seid ihr aufgebaut. Und dann stelle ich immer die Frage, wie generiert ihr denn da einen Wert? Also für wen und wo ist da der Kunde eigentlich da in eurem Organigramm? Wo ist der Markt? Wo ist der Wettbewerber? Und jetzt zeichnet dort mal einen Wertstrom ein. Und sagen ganz viele Menschen, naja, das ist ganz schön schwierig, das geht ja irgendwie so gar nicht. Und sage ich, ist das nicht eigentlich Irrsinn? Ist das nicht eigentlich eigenartig, dass die meisten Menschen eine primäre Organisationsform haben, über die sie keinen Wert generieren? Denn einen Wert generieren sie in der Regel immer crossfunktional. Also im Zusammenspiel zwischen Einkauf, Service, Vertrieb, Logistik zum Beispiel, wird ein Wert für den Markt, für den Kunden generiert. Aber nicht nur in einer funktionalen Säule. Und so haben wir uns dem genähert. Wir haben also aus dem BI-Kontext gefragt, wie generieren wir unsere Teams eigentlich einen Wert und für wen, für unsere Fachbereiche. Und das soll unsere primäre und unsere primäre Org-Form sein. Das sind dann Wertstromteams, die wir da gebildet haben, sogenannte Value-Streams. Als wir die hatten, haben wir dann die Frage gestellt, so an welchen Stellen muss jetzt eigentlich geführt werden, damit wir die Wertgenerierung besser machen. Dann sind wir zu sogenannten Führungsdimensionen gekommen und haben gesagt, an bestimmten Dimensionen muss man führen, um Wertgenerierung zu steigern. Und da sind wir dann zum Beispiel zu einer Dimension gekommen, die hieß Mensch. Das heißt, wir haben gesagt, es ist so wie in jedem Unternehmen so, dass Menschen immer noch einen Wert generieren. Also muss man sich um Menschen kümmern. Man, ne, da muss man, irgendjemanden muss es geben, da muss es eine Instanz geben, Menschen geben, die sich um andere Menschen kümmern, die da sind für diese Menschen. Okay, erste Dimension Mensch. Dann gab es eine zweite Dimension, die nannten wir Fachlichkeit. Das bedeutet, wir im BI-Kontext, wir müssen uns immer wieder neu die Frage stellen, welche BI-Produkte beispielsweise bauen wir eigentlich, damit wir Entscheidungen in unseren Fachbereichen besser machen, damit der Kunde häufiger zu Otto kommt und dort kauft. Na, dann ging es also um BI-Produkt, um Produktmanagement. Dann gab es eine dritte Dimension, die nannten wir, das war die prozessuale oder strukturelle Dimension. Das heißt, die Fragestellung, es muss Menschen geben, die sich um Strukturen bei BI kümmern. Also um solche Fragestellungen, welche Meetings brauchen wir eigentlich? Wie lange dauern diese Meetings? Was ist Inhalt dieser Meetings? Wie kommunizieren wir eigentlich bei uns im BI-Bereich oder auch in den Teams? Wie eskalieren wir, wenn wir mal eskalieren müssen? Wie dokumentieren wir und so weiter? Also alle strukturellen Fragestellungen, die muss man ja irgendwie behandeln. Denn wenn man die nicht beantwortet, dann wabern sie vor sich hin und in der Regel hat man dann Strukturen, die nicht passfähig sind. Das war also die dritte Dimension, die prozessuale. Und dann gab es noch eine vierte Dimension, das war die sogenannte funktionale Dimension. Also im BI-Kontext beispielsweise ist es so, dass du sagst, du musst zum Beispiel im Data Science sehr gut sein, um überhaupt gute Data Science Produkte zu bauen. Du musst gutes Produktmanagement machen können grundsätzlich. Du musst gutes Datenmanagement machen, um gute BI-Projekte zu bauen und so weiter. So, und dann haben wir uns diese vier Dimensionen vorgenommen und haben dann an diesen Dimensionen Rollen geschnitten und sind dann zu einer beispielsweise zu einer Führungsrolle gekommen, die hieß der Product Owner. Und diese Rolle oder dieser Mensch, der diese Rolle innehat, der führt fachlich, weil diese Rolle liegt in der fachlichen Führungsdimension. Mhm. Ja, das bedeutet also konkret, jedes Team bei uns, jedes Team, was BI-Produkte baut oder auch betreibt, braucht einen Product Owner, weil dieses Team muss fachlich geführt werden. Ja? Dann sind wir beispielsweise zu einer sehr kniffligen Fragestellung gekommen. Ich mache mal noch die relativ einfach war, zur prozessualen Führungsdimension. Wir haben auch gesagt, jedes Team braucht eine Instanz, die sich um die Strukturen in diesen Teams kümmert. Da sind wir zu Agile Master gekommen. Das ist eine Rolle, die wir definiert haben. Und auch ein Mensch, der quasi diese Rolle innehat, Agile Master, der führt prozessual und strukturell. Das ist also auch eine Führungsrolle. Ja? Mhm. Und jetzt kommen wir zur vielleicht kniffligsten Fragestellung, nur zur Dimension Mensch. Das ist das, was wahrscheinlich auch relativ viele Unternehmen so umtreibt. Wie definiert man eigentlich die disziplinarische Führungskraft? Also ich als Bereichsleiter bin heute disziplinarisch verantwortlich für bestimmte Menschen. Heißt also, ich begleite Menschen auf ihrem Karriereweg und ich kann auch mit Entscheidungen treffen bezüglich Gehaltserhöhungen und so weiter. Wie sieht das in der neuen Welt aus? Also wie definieren wir, und da haben wir eine neue Rolle, definiert auch, die nennt sich People Lead. Das heißt, dieser sogenannte People Lead, wofür ist der eigentlich verantwortlich? Ist er nur für die Dimension Mensch verantwortlich oder hat er noch einen anderen Kontext, in dem er führt? Und da haben wir so mehrere Meinungen, die alle richtig sind, wo wir uns jetzt, also da gibt es sowieso kein richtig oder falsch, so akademisch gesehen, dass man sagt, ich habe immer nur ein Modell, was immer nur geht, sondern es, man kann sich vorstellen, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, solche Führungsrollen zu schneiden. Man muss einfach austesten, was ist gerade passfähig für das jeweilige Unternehmen oder für den jeweiligen Bereich. Und wenn man halt merkt, eine bestimmte Rolle muss man dann anders schneiden, wenn man 2 oder 3 Monate unterwegs ist, dann muss man sich das auch erlauben, dass man dann solche Rollen auch wieder ändert. Aber wir wollen am 1.3. erstmal mit einem bestimmten Rollenset anfangen. Also wir haben jetzt Führungsrollen, wie ich es gerade beschrieben habe. Wir haben sie definiert, wir haben sie auch durchdekliniert, was so eine Rolle beinhaltet, was so ein Mensch an Fähigkeiten mitbringen muss.
Und die werden dann gewählt, ja, weil, also da möchte ich nochmal reingrätschen, weil die, bisherigen Führungskräfte, die haben ja also alle eine Führungskraftrolle per Amt, also das ist ihr Job, ihre Stelle. Und jetzt wird gesagt, ab dem 1.3. haben wir dieses Konstrukt nicht mehr. Wir haben das Neue, was du gerade beschrieben hast. Und jetzt gucken wir, wer passt zu welcher Rolle. Und dann hast du gesagt, wir müssen uns bewerben. Und dann wird man gewählt nach einem demokratischen Prinzip oder entscheidet das doch wieder jemand?
Nee, nicht ganz so. Wir haben, ich habe ja gesagt, wir hatten in der letzten Woche hatten wir unser sogenanntes Weihnachts-Public Review und dort haben wir eine sogenannte Präferenzabfrage gelauncht. Das bedeutet, jeder Mensch bei BI kann sich auf Rollen bewerben, auch auf Führungsrollen. Mhm. Also Rollen heißt ja auch, zum Beispiel ein BI-Developer ist auch eine Rolle.
Okay, ja.
Also ich kann als Mensch auch sagen, ich will BI-Developer sein. Ich kann jetzt als Mensch auch sein, unabhängig davon, ob ich heute Führungskraft bin oder nicht, kann ich sagen, ich möchte eine bestimmte Führungsrolle haben. Und dann gebe ich da meine Präferenz drauf. Und diese Präferenzabfrage, die geht bis zum 7.1. Und ab dem 8.1. quasi wird dann eine Auswertung dieser Präferenzabfrage gemacht. Und dann wird geguckt, welcher Mensch hat sich auf welche Führungsrolle zum Beispiel beworben. Ja. Und dann werden diese Menschen auditiert. Das heißt, da wird geguckt, haben die Menschen eigentlich die entsprechenden Fähigkeiten und Skills, die wir bei Otto eigentlich verlangen, bei einem Menschen, wenn er Führungskraft, wenn er eine bestimmte Führungsrolle hat.
Und wer das wird definiert das? Oder was verlangt auditiert. Ihr? Könntest, also was verlangt ihr von einer Führungskraft? Ist das irgendwo definiert? Steht da irgendwie folgende Fähigkeiten? Die sind offen zugänglich, jeder sieht es? Oder ist es im Hintergrund?
Nee, die sind sehr offen. Also wir spielen einen sehr transparenten Prozess. Und wir haben ja auch, es ist ja nicht, also wir reden ja hier auch nicht von Führungskraft an sich, sondern wir haben mehrere Führungsrollen, wie vorhin definiert. Wir haben ja beispielsweise Product Owner ist auch eine Führungsrolle. Wir haben ein Agile Master ist auch eine Führungsrolle. Aber beide Rollen sind unterschiedlich definiert. Das heißt, Menschen, die beiden Rollen auch dann bekleiden, müssen je nach Rolle unterschiedliche Fähigkeiten mitbringen. Das haben wir ganz offen definiert in dem Expert Circle.
Da haben wir auch auch in dem Circle, okay, ja.
Im Circle, genau. Das ist alles Bestandteil dieses Projektes gewesen. Und die Menschen, die jetzt nicht in dem Circle waren, hatten auch die Möglichkeit, da ihren Input reinzuliefern. Die konnten auch sagen, also mir fehlt da noch ein bestimmter Aspekt zum Beispiel, der muss da noch mit rein. Und das ist Basis für den Auditierungsprozess. Und wir lassen das extern auditieren. Das heißt, ich habe mich auch für eine bestimmte Führungsrolle beworben und ich muss dann irgendwann im Januar, Februar auch in dieses Gespräch rein. Und dann wird da jemand Externes sitzen und wird mir dann zuhören und wird mir Fragen stellen und wird dann gucken, die Rolle, auf die sich der Detloff beworben hat oder auf die er eine Präferenz gesetzt hat, hat die und die, das wird da das und das verlangt, bringt der das eigentlich mit? Ne? Und dann wird da eine Entscheidung getroffen. Und ab
erst uns, welche Rolle es war?
Ja, ich habe mich für den Process Lead, es ist eine bestimmte Führungsrolle, auch mit disziplinarischer Verantwortung, habe ich meine Präferenz gesetzt und der Process Lead ist quasi disziplinarisch verantwortlich für alle Agile Master und für alle Agile Coaches und Agile Consultants. Das sind also die Menschen, die in den Teams oder teamübergreifend strukturell führen. Ja, also da gibt es eine Führungsrolle, eine Führungskraft, Process Lead, der ist disziplinarisch verantwortlich für andere Menschen, die auch eine Führungsrolle innehaben, nämlich die HR Master und HR Coaches und Consultants. Ja,
ich würde jetzt provozierend behaupten, du hast eine ähnliche Rolle wie das, was du bisher machst. Also du bist dann auch wieder irgendwie Bereichsleiter, du führst Führungskräfte, nur die heißen anders. Das wäre jetzt provozierend gefragt. Auf der anderen Seite interessiert mich vielmehr, was passiert, wenn im Audit rauskommt, dass es einen anderen gibt, der geeigneter ist. Weil, also wenn man draußen schaut, wenn Führungskräfte nicht mehr aufsteigen können, beziehungsweise wenn man sagt, du bist keine Führungskraft mehr, wir haben jetzt umgestellt auf eine neue Organisationsform oder you name it, also wir stellen jetzt um, du bist jetzt keine Führungskraft mehr, du kriegst das gleiche Gehalt, du machst die gleichen Tätigkeiten, du bist keine Führungskraft mehr. Dann bewerben sich viele in anderen Unternehmen, weil sie dort wieder in ihre alten Denkmuster, in ihre alten Strukturen reinkommen. Wäre das bei dir so der Fall? Klammer auf, ich glaube das nicht, weil ich glaube, du hast dich damit intensiv auseinandergesetzt. Glaubst du, dass das bei einigen anderen Kollegen von dir auftreten wird, die sagen, okay, jetzt bin ich beleidigt, jetzt bin ich neidisch auf irgendjemanden, ich muss jetzt woanders hin. Glaubst du, das wird es geben?
Also grundsätzlich, glaube ich, kann es sowas immer geben. Ich glaube jetzt speziell auf unseren Bereich geguckt, dadurch, dass wir jetzt schon mittlerweile 5 Jahre unterwegs sind, ist das auch so, dass, glaube ich, jeder Mensch für sich auch gereift ist. Also okay, wir machen ja, eigentlich erst ein halbes Jahr. Und von daher glaube ich, also ich kann es einfach bei mir so feststellen. Und ich sehe es auch bei vielen meiner Kollegen und Kolleginnen, dass da man geht da schon einen Reifeprozess durch, den man vielleicht so, wenn man gerade dabei ist, gar nicht so unmittelbar bemerkt. Aber wenn man vielleicht in anderen Kontexten unterwegs ist, vielleicht im Familienkontext, im Freundeskontext, also bei mir wurde zurückgespiegelt, auch von meiner Frau, von meinen Kindern, dass ich mich schon ein bisschen geändert habe. Jetzt will ich nicht sagen, das kommt jetzt nur aus diesem Prozess, den ich jetzt bei Otto mitgemacht habe. Aber grundsätzlich bin ich schon froh, dass ich in einem Unternehmen wie Otto arbeiten kann, wo sowas möglich ist. Weil das macht schon was mit Menschen. Ich gebe dir nur ein Beispiel. Es war relativ früh klar im Projekt, dass alle sich quasi neu bewerben müssen. Auch, dass ich quasi mich neu bewerben muss auf irgendeine Rolle. Und vor gut 2-3 Monaten habe ich gesagt, naja, das ist okay. Das muss ja so sein. Aber ich merke jetzt schon, jetzt wo das natürlich immer konkreter wird und immer näher rückt, das macht auch schon was mit mir. Also ich kann jetzt nicht sagen, das geht spurlos an mir vorbei. Ja, auf jeden Fall. Sage, das ist mir total egal oder das wird schon irgendwie. Weil, so wie du schon sagst, die Möglichkeit besteht natürlich, dass aus diesem Auditierungsprozess rauskommt, dass irgendjemand anderes diese Rolle besser bekleiden kann als ich, logischerweise. Dann glaube ich aber, also ich will mir darüber jetzt noch gar keine Gedanken machen, was ich dann machen würde, aber ich glaube einfach, und so gehe ich daran irgendwie, ich habe eben gewisse Skills und Fähigkeiten und Kompetenzen, die dann vielleicht an anderer Stelle hier bei Otto gebraucht werden. Worüber ich jetzt noch gar nicht nachdenken will, weil ganz offen, ich brenne für diese Rolle. Und das wäre, also ich wäre natürlich schon traurig, wenn das so wäre. Also das, ich würde liegen, wenn ich sagen würde, das wäre mir eigentlich egal, ob ich das wäre oder nicht. Nee, ich will das unbedingt. Weil ich glaube, dass ich da auch einen Wert für Otto generieren kann in dieser Rolle. Aber wie gesagt, die Möglichkeit besteht immer, dass ich die Rolle nicht bekomme. So, und aber auch dann geht das Leben weiter, ne?
Ja, definitiv. Es kann auch sein, dass du dann irgendwie merkst, okay, ja, dann probiere ich mich in diese Richtung aus und du bist fürs Unternehmen, entweder für die Abteilung oder für Otto als Ganzes, viel wertvoller, viel relevanter. Und ja, dann war es halt eine Abbiegung, wo du statt links, rechts gegangen bist und es hat halt einen völlig neuen Weg eröffnet. Ja, das finde ich hochinteressant. Jetzt nochmal die Frage, wenn jetzt, also wie kommuniziert man das? Ich meine, du sagst, das läuft seit 5 Jahren. Ich würde nochmal so ein bisschen auf der Kommunikationsebene versuchen, nochmal so ein paar Dinge rauszubekommen. Weil da sitzen Menschen, die sind jahrelang in bestimmten Strukturen drin, auch innerhalb eines Konzerns. Da arbeitet man ja in den anderen Abteilungen jetzt nicht so wie bei euch. Da wird man wahrscheinlich auch öfter mal komisch angeguckt. Ja, was machen die denn da schon wieder? Ne, jetzt heißen die nicht mehr Führungskraft, sondern so. Und also wie kommuniziert man das? Nach innen in die Abteilung, hey, wir gehen diesen Weg, und auch nach außen.
Also ich glaube ganz fest, der erste Schritt ist immer, dass man für diese Änderung, die man da macht, grundsätzlich immer ein Need erkennt. Und den Need, den haben wir halt bei Otto erkannt, dass eben unsere Wettbewerber am Markt ganz andere geworden sind, als die wir noch vor 10, 15 Jahren hatten. Also Amazon, Zalando, ich sage es mal so schön, sind keine Händler, sondern Technologieanbieter. Und diese Firmen, die funktionieren ganz anders, als wir es kennen, wir es bei Otto kennen. Und diese Firmen, die gestalten auch den Markt ganz anders. Das heißt, die machen bestimmte Sachen, wo sich bestimmte Erwartungsräume im Markt ausbilden, dass dann die Menschen sagen, die Kunden sind, so das erwarte ich jetzt grundsätzlich. Also ich will schneller meine Produkte haben als früher und so weiter. Da bildet sich ja was aus. Und darauf muss man als Unternehmen wie Otto eine Antwort finden. Und da muss man sein, und die Antwort, ich glaube, die Antwort darauf ist, intern die Strukturen zu ändern. Also intern einfach anders, also Strukturen zu schaffen, wo Menschen im Unternehmen Otto anders miteinander denken und handeln, als sie es früher gemacht haben. Und das geht nur über Strukturen und unter anderem natürlich auch über das Thema Führung. Also Führung neu zu definieren. Also früher, das kennen wir ja alle, wir alle aus so klassischen Unternehmen, da gab es eben gab es eine klare Organisationsform und das war die Hierarchie, wo eben oben Menschen gesessen haben, die Entscheidungen getroffen haben. Ja, und die Entscheidungen wurden dann die sind runtergepurzelt dann entlang des Organigramms. Und unten waren Menschen, ganz viele Menschen, die eben diese Entscheidung ausgeführt haben.
Ein Freund von mir sagte immer, da unten sitzen die Arbeitabnehmer.
Ja, genau, Arbeitabnehmer. Genau. Nicht Arbeitnehmer, sondern Arbeitabnehmer, ja genau. Und ja, und das ist in vielen Kontexten ist das einfach, dauert das viel zu lange. Das heißt, die Menschen, die handeln, müssen auch Entscheidungen treffen können. Ne? Und dafür muss man relativ viel tun im Unternehmen selber. Und ich glaube, aber das ist der erste Schritt. Wenn viele Menschen im Unternehmen erkannt haben, dass es wirklich unabdingbar ist, dass man seine Strukturen ändert, dann ist es der erste wichtige Schritt. Und dann muss man sich den zweiten Schritt gehen, dass man sagt, okay, in welche Richtung verändere ich mich denn jetzt? Also was tue ich denn jetzt? Welche Strukturen baue ich denn jetzt auf? Woran glaube ich denn? Mhm. Ja, und das machen wir seit 5 Jahren. Also da sind wir schon ein Stück weit geübt, wo wir immer sukzessive immer wieder unsere Strukturen jetzt, aber nur in unserem BI-Bereich jetzt, nicht gesamt bei Otto, hinterfragen. Aber auch da muss ich dazu sagen, was uns natürlich geholfen hat grundsätzlich ist, dass wir auch eine gewisse Top-Down-Strömung hatten. Das heißt, im gesamten Otto-Konzern wurde ja, ich glaube, es ist vor 3 Jahren, der Kulturwandel ausgelobt. Das heißt, unser Group-Vorstand hat auch erkannt, dass wir natürlich uns grundsätzlich ändern müssen, strukturell. Mhm. Und fordert das auch ganz klar ein von jeder Gesellschaft innerhalb der Otto Group, aber auch von jeden Bereichen innerhalb der Unternehmen, dass man sich darüber Gedanken macht, wie man sich ändert, damit man wertgenerierender unterwegs ist. Also das hilft auch. Also Bottom-up ist wichtig, weil Bottom-up erstellst du die Inhalte und von Top-down erteilst du quasi die Legitimation. Oder da forderst du es auch ein, dass Menschen es machen müssen. Es gibt so nach dem Motto, es ist alternativlos. Wir können nicht so bleiben, wie wir sind, sondern wir müssen uns ändern. Und dieser Wandel, der hört höchstwahrscheinlich auch niemals auf. Also das muss zu einem sogenannten Daily Business werden, dass man regelmäßig sich und seine Strukturen hinterfragt.
Die Arbeit am Ganzen, genau, ja. Ich muss mich nochmal selber ein bisschen korrigieren. Ich habe eben gesagt, mein Freund hat Arbeitabnehmer gesagt, das war falsch. Er hat von Arbeitgebern gesprochen, Arbeitnehmern, und dazwischen ja, sind die Arbeitabgeber. So war es richtig.
Achso, Arbeitgeber.
Weil ich dachte, ganz, nee, irgendwie war das anders.
Ja,
ich finde das interessant, weil durch die neuen Strukturen gibt es neue Führung. Wenn du in 2 ganz kurzen Sätzen Führung, gute Führung, neue Führung definieren müsstest, wie würdest du es machen?
Also ich würde, für mich ist erst einmal ganz, ganz wichtig, dass man, ich habe das schon öfter anklingen lassen, dass man nicht anfängt, Menschen ändern zu wollen. Ich kenne es bei mir auch. Wenn ich merke, dass irgendein Mensch in meiner Umgebung versucht, an mir Änderungen vorzunehmen, dann werde ich irgendwie kribbelig. Ich glaube, jeder Mensch entscheidet selber, ob er sich ändert oder nicht.
Ja.
Führung bedeutet, Strukturen zu ändern. Also, weil Strukturen sind, konditionieren Menschen im Denken und im Handeln. Das glaube ich, sehen wir alle im Unternehmen. Und da gibt es formale und informale Strukturen. Also formale, die man aufschreibt. Ja, das ist Bestandteil von Führung. So einfach quasi Leitlinien aufzuschreiben, wo man sagt, also wenn bestimmte Sachen gemacht werden, dann macht man es in der Reihenfolge. Aber es gibt auch viele informale Strukturen, die sich einfach ausbilden, ohne dass man sie definiert hat. Und beides zusammen ist ja Unternehmenskultur. Und Führung bedeutet, diese Strukturen immer wieder zu hinterfragen und gegebenenfalls zu ändern. Das ist Bestandteil von Führung. Mhm. Wenn du mich jetzt fragst, und das fragen mich viele, ich weiß gar nicht, ob du es fragen willst, aber wie genau funktioniert das denn? Und dann sage ich ja, und genau da fängt es an. Führung ist nämlich aus meiner Sicht Kunst. Führung, also gute Führung ist nicht formal und handlungsleitend beschreibbar. Also das geht nicht so, dass du so eine Art Rezept hast und du sagst, also mach Schritt 1 bis Schritt 10. Und wenn du das genau so tust, dann wirst du immer Erfolg haben, weil man es ja mit Menschen zu tun hat. Und Menschen sind ja komplex. Und Komplexität ist auch widersprüchlich. Das heißt, ich gebe dir nur mal ein Beispiel an dem Konstrukt eines Leitbildes. Also es gibt ja Unternehmensleitbilder. Die hat ja fast jedes Unternehmen. Jetzt kann man sich die Frage stellen, sind die eigentlich gut? Sind die? Und dann sagt man, je nachdem. Ein Unternehmensleitbild ist dann gut. Oder man kann sagen, dann passfähig und dann auch gut. Förderlich, wenn man sagt, ich möchte mich eigentlich gar nicht ändern. Aber man kann sich vorstellen, wenn ein Unternehmen gerade im Wandel ist und man hat ein so granatenfestes Leitbild, nach dem man immer handelt, nach dem man immer denkt und nach dem man, wo man sich auch identifiziert, auch als Mitarbeiter, dann ist, je fester so ein Leitbild ist, umso nicht förderlicher für einen Wandel, ne? Weil ich möchte ja mich gerade ändern. Das heißt, ein Leitbild ist beides, gut und schlecht. Je nach Kontext ist es gut und je nach anderen Kontext ist es schlecht. Und Führung bedeutet eben, diese Kontexte zu erkennen und Sachen zu ändern. Das heißt, wenn man fragt, was ist ganz genau gute Führung, dann kannst du es handlungsleitend nicht beschreiben. Aber ganz wichtig ist, an Strukturen zu arbeiten. Das verbinde ich immer mit guter Führung.
Ich finde die Antwort mit dem Künstler schon genial, weil Führung wird viel zu oft, wie du schon sagst, gesagt, du musst dies tun und lobe die Mitarbeiter und so. Dann siehst du Leute, die kommen von so einem Führungswochenende und loben eine Woche lang alle Mitarbeiter. Dann merken die, nee, ist komisch, dann höre ich da wieder mit auf. Und also das ist ja, also Rezepte zu haben, daran glaube ich, das ist Bullshit. Ich finde das schon sehr treffend, die Führungskraft als Künstler noch viel mehr in dieser sich immer schneller drehenden Welt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man die Kunst in jeder Führungskraft wecken, indem man vielleicht eine Frage stellt. Und vielleicht hast du zum Abschluss noch eine Frage an die Hörer, die sie sich vielleicht stellen können, um diese künstlerische Ader ein wenig zu entdecken.
Ja, so eine Frage, die ich mir zum Beispiel auch immer wieder stelle und immer wieder manchmal neu beantworte, ist, was ist eigentlich mein ganz persönlicher Antrieb, jeden Morgen ins Unternehmen Otto zu kommen und hier auch Zeit zu lassen und hier auch mit Menschen zu arbeiten? Da gebe ich mal vielleicht einen ganz kurzen Ausblick oder einen Hintergrund. Ich habe vor ein paar Wochen einen Workshop mal mitgemacht mit einer Dame, der Efrat Goldratt. Das ist die Tochter von Eliyahu Goldratt, der nämlich die Theory of Constraints erfunden hat. Mehr kann ich darauf nicht eingehen, weil die Zeit haben wir nicht. Aber dieser Workshop, das war ein Tagesworkshop, da ging es da um die Fragestellung, wie führe ich ein erfülltes Leben? Und innerhalb dieses Workshops hat sie Fragen gestellt, die eigentlich total einfach sind. Also solche Fragen wie, was treibt mich als Person, als Mensch eigentlich an? Was mache ich eigentlich gerne? Solche Fragen waren das. Und da saßen erwachsene Menschen wie ich drin, und kurioserweise muss man echt sagen, wir haben uns schwer getan damit.
Auf jeden Fall.
Aber das Kuriose ist, dass ich ganz fest daran glaube, wenn du Kindern solche Frage stellst, die finden sehr schnell und sehr klar eine Antwort. Und da stelle ich mir die Frage, warum ist denn das eigentlich so? Und ich glaube, wir werden ja von unserer Gesellschaft ein Stück weit sozialisiert. Also es beginnt ab der ersten Klasse. Dass wir sozialisiert werden und solche Fragen, wie ich gerade gesagt habe, was treibt mich an? Was kann ich nicht? Also in der Schule wurde mir solche Fragen nie gestellt. Mir wurden immer nur Fragen gestellt, wo die Antwort schon bekannt war. Und sowas kannst du prüfen. Das heißt, solche Fragen, was treibt mich an, kannst du gar nicht abprüfen. Da kannst du nicht sagen, richtig oder falsch. Dementsprechend kannst du auch keine Note geben. Und solche Fragen werden deshalb nicht gestellt. Und das finde ich schade. Deshalb verlernen wir es auch, solche Fragen zu beantworten. Aber wie will ich eigentlich Menschen führen oder den Anspruch zu haben, Menschen zu führen, wenn ich mich selber überhaupt nicht kenne? Also wenn ich selber mir die Frage nur schwer beantworten kann, was treibt mich zum Beispiel an? Wie will ich dann eine gute Führungskraft sein? Wie will ich dann authentisch für andere Menschen wirken? Und deshalb glaube ich, es sind solche sehr, sehr einfachen Fragen, die wir ganz schwer beantworten können irgendwie, weil wir anders sozialisiert wurden, immer wieder wichtig, dass man sich die immer wieder stellt.
Ja, glaube ich auch. Und ich finde es noch wichtiger, dass du eine Frage stellst, die du dir auch regelmäßig stellst, weil das heißt, es ist eine gute Frage. Vielleicht nur für dich, aber ich glaube auch für so manche anderen da draußen.
Ja.
Conny, vielen, vielen Dank für deine Insights. Vielleicht schaffen wir es nochmal, Anfang März kurz zu reden, weil mich interessiert natürlich, ob du das Audit und jetzt fieses Wort, gewonnen hast.
Ja, ich bin auch gespannt. Jetzt gehe ich erstmal in den Weihnachtsurlaub und dann am 7.1. mal gucken.
Ja, genau. Dir alles Gute fürs nächste Jahr und allen anderen auch. Bis dahin. Ciao, ciao.